NDR Info. Echo des Tages.
Ist das eine Freude? Ist das zu glauben? Diese Mannschaft, die zusammengewachsen ist, die sich reingebissen hat und jetzt jubeln und tanzen.
Ja, so klang unser Reporter heute Nachmittag beim Sieg der deutschen Eishockeymannschaft bei Olympia. Und zwar gegen den mehrfachen Olympiasieger Kanada. Eine wahre sportliche Sensation war das. Mehr dazu gleich in der Sendung. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Jochen Fischer. Außerdem haben wir in der Sendung die Essener Tafel, will Lebensmittel nur noch an bedürftige Deutsche abgeben. Das hat zu einigen Diskussionen geführt. Wir berichten und kommentieren auch. Und das Elterngeld Plus ist nach Ansicht der Bundesregierung ein wahres Erfolgsmodell. Doch zunächst gehen wir nach Brüssel. Nicht mehr lange und die Briten verlassen die EU. So hat es die Bevölkerung dort in einem Referendum entschieden. Und obwohl die genaueren Umstände des Scheidungsverfahrens noch immer nicht feststehen, sind zwei Dinge bereits klar. Erstens der Termin, nämlich im März im kommenden Jahr bereits. Und vielleicht noch viel wichtiger als das, ab dann wird Geld in der EU-Kasse fehlen. Und zwar ziemlich viel, denn die Briten sind Nettozahler. Das heißt, sie zahlen mehr ein, als sie am Ende herausbekommen. Karin Bentsch ist für uns beim Gipfeltreffen in Brüssel dabei. Das heißt, die Kommission muss jetzt überlegen, wo gespart werden soll. Gibt es da bereits konkrete Vorstellungen?
Ja, da gibt es einige Vorschläge, sagen wir mal, wie dieses Loch, das die Briten nach dem Brexit in den EU-Haushalt reißen, wie das gestopft werden soll. Also es ist ja von bis zu 14 Milliarden Euro pro Jahr die Rede, also ein ganzer Batzen Geld. Und um das zu stopfen, kann man verschiedene Sachen machen. Man kann Geld sparen, man kann Geld umschichten oder aber alle EU-Länder, alle 27 EU-Länder, die dann noch in Europa sind, in der Europäischen Union, die zahlen mehr Geld ein in diesen neuen Haushalt ab 2021. Deutschland hat ja schon gesagt, also wir würden auch mehr Geld in den Topf werfen, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die Niederländer und die Österreicher zum Beispiel, die sehen das ganz anders. Die sagen, wir zahlen da keinen Cent mehr ein. Also es könnte auch sein, dass zum Beispiel bei EU-Subventionen gespart wird, zum Beispiel für den Bereich Landwirtschaft oder auch bei Strukturhilfen. Und viele Staats- und Regierungschefs, die ich heute hier gehört habe, die sagen, wir wollen einerseits zwar verschlanken, wir wollen auch sparen, aber in anderen Bereichen, die uns wichtig sind, wo wir europäisch zusammenarbeiten wollen. Da wollen wir auch mehr Geld ausgeben, also zum Beispiel beim Schutz der Außengrenzen.
Ja, mal ganz simpel gefragt, wenn jetzt so und so viele Milliarden wegfallen, könnte man nicht einfach sagen, wir geben genauso viel, wie da wegfallen, auf der anderen Seite weniger aus?
Ja, das ist ein interessanter Vorschlag, den die Niederländer gemacht haben. Die sagen, naja, man könnte doch die Ausgaben schrumpfen. Also wenn die EU um ein Land kleiner wird, dann kann man ja auch den EU-Haushalt dementsprechend kleiner machen. Aber dieses 1:1 Kürzen, das ist schwierig, weil man ja viele EU-Gelder streichen müsste, um dann auf diesen hohen Betrag zu kommen. Und zum anderen, die EU will ja in Zukunft eben enger zusammenarbeiten, zum Beispiel bei der Verteidigung, beim Kampf gegen den Terror oder auch bei der Migration. Und all das kostet Geld. Also allein der Schutz der Außengrenzen wird pro Jahr bis zu 4 Milliarden Euro kosten. Also das Geld muss ja irgendwo herkommen.
Da haben Sie schon gesagt, Deutschland will unter Umständen mehr zahlen. Frau Merkel hat ja Bedingungen genannt, hat da von der Aufnahmepolitik für Flüchtlinge gesprochen, also die Verteilung der Gelder an bestimmte politische Voraussetzungen geknüpft. Wie kommt denn das an?
Ja, ich fand das ganz interessant, dass vor den Kameras und den vielen Mikrofonen hier beim EU-Gipfel in Brüssel eigentlich wenige sich tatsächlich ganz klar zu Merkels Vorschlag geäußert haben und ihr auch Unterstützung gegeben haben dafür. Öffentlich haben das eigentlich bislang nur die Italiener gesagt, ist auch klar, denn bei denen kommen ja immer noch die meisten Flüchtlinge aus Afrika an. Aber hinter der Hand habe ich gehört, dass es auch einige andere Länder gibt, wie zum Beispiel Frankreich und auch Dänemark, also die viel Geld einzahlen und nicht so viel Geld rausbekommen aus dem EU-Haushalt, die Merkels Idee unterstützen. Interessant fand ich nur, dass die Schweden zum Beispiel, die ja nach Deutschland die meisten Flüchtlinge in der EU aufgenommen haben, sich erstmal heute zurückgehalten haben, erstmal nichts gesagt haben. Aber es war ja auch so erstmal das erste Abschnuppern. Viele haben sich vielleicht auch noch nicht aus der Deckung gewagt. Und die Diskussion über diesen Haushalt 2021, die wird uns auf jeden Fall noch weiter begleiten.
Das war Karin Bentsch live aus Brüssel, wo die EU-Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen sind. Dabei geht es ums Geld nach dem Ausstieg von Großbritannien im kommenden Jahr. Vielen Menschen reicht das Geld zum Leben nicht. Für sie sind die zahlreichen Tafeln in Deutschland gedacht. Dort bekommen Bedürftige Lebensmittel, die wegen Fristüberschreitungen aus den Läden entfernt werden, aber eben noch genießbar sind. Und der Zuspruch zu diesen Tafeln ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Ein Zeichen für die soziale Unwucht in unserer Gesellschaft offenbar. Nun hat aber die Essener Tafel entschieden, Lebensmittel nur noch an deutsche Bedürftige abzugeben. Und nicht mehr zum Beispiel an Geflüchtete, von denen die Tafel auch zunehmend in Anspruch genommen wurde. Das hat nun für viele Diskussionen gesorgt. Maya Gräf fasst zusammen.
Das ist die zentrale Aussage, die die Essener Tafel und ihren Chef Jörg Sator von heute auf morgen zu einem riesigen Thema gemacht hat.
Ja, wir haben uns nach langen, langen Überlegungen dazu durchgerungen, vorübergehend nur noch deutsche Staatsbürger aufzunehmen, weil der Anteil oder die Ausländerquote mittlerweile bei 75,1% liegt und wir der Meinung sind, dass ein Verdrängungsprozess stattgefunden hat und unsere deutsche Oma und die alleinerziehende Mutter nicht mehr gekommen sind.
Dieser Aufnahmestopp für Ausländer sorgt vor allem bei anderen Tafeln für Entsetzen. Zum Beispiel in Essens Nachbarstadt Oberhausen, wo der Ausländeranteil unter den Bedürftigen, wie in vielen Großstädten Deutschlands, ebenfalls hoch ist. Das Vorgehen seiner Essener Kollegen kann Josef Stemper von der Oberhausener Tafel nicht verstehen.
Ich halte es nicht für in Ordnung, dass man da eine Grenze setzt. Und zwar, ich könnte verstehen, wenn man sagt, wir sind so überfüllt, wir haben eine Wartezeit, aber dann für alle. Und wir möchten da keinen Benachteiligten bevorzugen, sondern wir nehmen alle so, wie sie kommen.
Es geht aber auch noch deutlicher. Als diskriminierend bezeichnen es die einen. Andere Tafeln kritisieren, das Vorgehen der Essener Tafel suggeriere, dass Flüchtlinge Menschen zweiter Klasse seien. Zusammenfassend hat sich heute auch der Bundesvorsitzende der Tafeln in Deutschland, Jochen Brühl, dazu geäußert.
Ich sehe das als Notbremse, die ich so nicht nachvollziehen kann. Aber das ist eine Notbremse, die aufgrund der besonderen Situation in Essen passiert. Bei uns steht die Not und die Bedürftigkeit im Vordergrund und niemals die Herkunft.
Neben der Schelte anderer Tafeln hagelte es heute auch Kritik von ganz oben. Sozialministerin Katharina Barley sagte, eine Gruppe pauschal auszuschließen passe nicht zu den Grundwerten einer solidarischen Gesellschaft. Das fördere Vorurteile und Ausgrenzung. Ähnlich sieht es auch der Sozialverband Deutschland. Allerdings weist dessen Sprecher in NRW, Matthias Veit, auch darauf hin, dass hinter dem Vorgehen der Essener Tafel eigentlich ein ganz anderes Problem steckt.
Wir haben immer mehr Menschen, die auf Tafeln angewiesen sind. Nicht erst seit diesem markanten Flüchtlingsjahr 2015. Da sind viele Fehler gemacht worden, schon lange vorher. Aber die Lösung kann nicht sein, sich einen Sündenbock zu suchen und zu sagen, seht mal, die Flüchtlinge sind schuld an unserem Elend. Das entspricht schlicht nicht der Wahrheit.
Ein Problem, das wahrscheinlich nicht auf die Schnelle gelöst werden kann. Kurzfristig könnte die Essener Tafel sich aber anschauen, wie andere Tafeln in Deutschland ihre Lebensmittel ausgeben. Ganz ohne Gedrängel und Konflikte. Anstatt alle Bedürftigen in einer Schlange anstehen zu lassen, könnte man einfach feste Termine für jeden Kunden vergeben. Manche bieten auch extra Ausgabezeiten nur für Rentner oder nur für Flüchtlinge an, um Konflikte zu vermeiden. Und oft hilft einfach auch ein Vermittler, der zum Beispiel Arabisch spricht und unterstützen kann, wenn verschiedene Sitten und Kulturen aufeinanderprallen, die nicht die gleiche Sprache sprechen. Jochen Brühl, der Bundesvorsitzende der Tafeln in Deutschland, hofft zumindest, dass die Tafeln allgemein durch das Vorgehen eines Ortsvereins nicht in Verruf geraten.
Ich lasse nicht zu, dass die Diskussion, die die Gesellschaft und die Politik klären muss, bei der Tafel abgewälzt wird.
Die Essener Tafel will also Lebensmittel nur an deutsche Bedürftige abgeben, soweit der Bericht. Das Problem liegt aber woanders, meint unser Kommentator. Was die Essener Tafel für sich entschieden hat, das sollten wir zunächst einmal akzeptieren und dann Alternativvorschläge machen, meint Ralf Becker in seinem Kommentar.
Ganz klar, ich finde es mutig und konsequent, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Essener Tafel entschieden haben. Sie und nur sie wissen, was ihre Probleme und Nöte sind. Sie engagieren sich Tag für Tag ehrenamtlich für Bedürftige und können daher frei entscheiden, welche Konsequenzen sie daraus ziehen müssen, um ihre wichtige Arbeit möglichst reibungslos und konfliktfrei machen zu können. Und wenn sie es für den richtigen Weg halten, vorerst nur bestimmte Neukunden aufzunehmen, dann ist das ihr gutes Recht. Und dass sie weder ausländerfeindliche noch diskriminierende Motive haben, setze ich voraus, denn sie helfen seit Jahren jedem, der ihre Hilfe braucht. unabhängig von Herkunft oder Nationalität. Das haben sie also bereits bewiesen. Die Schlaumeier, die sich jetzt von allen Seiten aus Politik und Verbänden zu Wort melden und meinen, sie müssten mit Ausländerfeindlichkeit und Menschenverachtung argumentieren, frage ich, wisst ihr überhaupt, wovon ihr redet? Was für ein Blödsinn. Tag für Tag engagieren sich tausende Menschen bei Tafeln und Suppenküchen und anderen Organisationen freiwillig und ehrenamtlich, um Not zu lindern. Und wer das mal gemacht hat oder auch nur mit Menschen spricht, die eine solche Arbeit leisten, weiß, dass die Motive dafür Mitmenschlichkeit, Hilfsbereitschaft und Barmherzigkeit sind. Aber das, was vor oder in den Räumen einer Tafel abgeht, kann eben nur derjenige beurteilen, der dort arbeitet. Und wenn die Zustände kritisch, problematisch oder manchmal sogar unhaltbar sind, dann müssen Maßnahmen getroffen werden, die den Betrieb im Sinne der Bedürftigen aufrechterhalten. Also sollten sich die Besserwisser und vermeintlichen Menschenrechtler eher darauf konzentrieren, konstruktive Vorschläge zu machen oder einfach selbst mit anpacken. Warum gibt es denn überhaupt Tafeln und Suppenküchen? Und warum kommen dort Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Herkunft und Nationalität hin? Kinder, Frauen, Rentner, Deutsche, Ausländer, Zuwanderer oder Flüchtlinge. Offensichtlich ist es doch so, dass Organisationen wie die Tafeln in Deutschland ein Problem beheben, das Politik und Gesellschaft nicht in den Griff bekommen. Hilfsbedürftigkeit, Armut und Hunger in einer der wirtschaftlich stärksten Industrienationen dieser Welt. Was die Essener Tafel für sich und ihre Arbeit entschieden hat, sollten wir erstmal akzeptieren und dann Alternativvorschläge machen. Es gibt ja offensichtlich Tafeln in anderen Städten, die andere Wege gehen und sich jetzt zu Wort melden, nachdem Medienvertreter nachgefragt haben. Ein Schlaumeier-Tipp also von mir, vielleicht sollten sich die Tafeln untereinander besser austauschen und gemeinsam nach Problemlösungen suchen. Nach dem Motto, besser gut nachgemacht als schlecht selbst gemacht.
Der Kommentar von Ralf Becker im Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Der Krieg im syrischen Ost-Ghuta fordert weitere Opfer. Alle Appelle der Vereinten Nationen halfen nichts. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von mindestens 9 Toten. Damit seit Sonntagabend mehr als 430 Menschen, die zu Tode kamen, 220 seien verletzt worden. Die Rebellengruppen im syrischen Ost-Ghuta haben eine Evakuierung der belagerten Region bei Damaskus kategorisch abgelehnt. Jürgen Striak berichtet.
Nur wenige Stunden vor der Abstimmung über eine Waffenruhe im UN-Sicherheitsrat wurde Ost-Ghuta von einer neuen Angriffswelle erschüttert. Vor einer knappen Woche wurden die Angriffe deutlich verstärkt, aber bombardiert wird schon länger, erzählt eine Frau in einem unterirdischen Gewölbe.
Seit einem Monat suchen wir hier Schutz. Die ganze Zeit über gingen wir nicht ein einziges Mal nach Hause. Wir sind immer hier, Tag und Nacht. Meine behinderte Tochter, mein Sohn und ich. Wir rücken eng zusammen. Es ist kalt, wir frieren.
Nach Angaben der oppositionsnahen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte gehören zu den seit Sonntag mehr als 400 getöteten Menschen auch über 100 Kinder. Die Versorgung der Verletzten sei kaum noch möglich, berichtet im Programm des Fernsehsenders El Hadaf ein Arzt, der Kontakt zu seinen Kollegen in Ost-Ghuta hat. Sie würden in Bunkern und Schutzräumen arbeiten und dort Verwundete operieren. Man habe unterirdisch Behelfskliniken eingerichtet, die aber nicht fachgerecht sterilisiert werden könnten. Es sei wie im Mittelalter. Immer mehr Menschen müssen nach Angriffen aus den Trümmern gerettet werden. Wo gehen wir hin, fragt ein gerade geborgener Junge von vielleicht 5 Jahren den Rettungssanitäter. In eine Klinik. Der Junge ist erschrocken. Keine Angst, erwidert der Helfer. Du kriegst keine Spritze. Eine Waffenruhe würde viel ändern, aber nicht alles. Auch beim Kampf um den Osten von Aleppo hatte es Waffenruhen gegeben, von Russland initiiert. Sie hielten sogar eine begrenzte Zeit, aber die Belagerung ging weiter und somit auch das Hungern und das Sterben. Für die Freie Syrische Armee, die zu den Aufständischen in Ost-Ghuta gehört, hängt alles von Russland ab, aber man habe kaum Hoffnung. Die internationale Staatengemeinschaft müsse Russland stoppen, sagt Wael Olouan, ein Sprecher der Freien Syrischen Armee für Ostruta. Russland sorge dafür, dass die Eingeschlossenen keine Wahl haben. Sie würden entweder aufgrund der Blockade einen Hungertod sterben oder es sei eine der vielen Bomben, die sie tötet. Der Tod warte so oder so. Das Bündnis der Freien Syrischen Armee nennt sich in Ostruta Feilak Rahman. Vor einiger Zeit hat es jenem Abkommen zugestimmt, das aus Ostruta eigentlich eine Deeskalationszone macht. Aber in der Enklave operiert auch die Miliz, die früher Nusra-Front hieß und die den Terroristen von Al-Qaida nahesteht. Die Deeskalationsvereinbarung erlaubt es ausdrücklich, sie trotz Waffenruhe zu bekämpfen. Und genau das dient dem Assad-Regime und Russland als Rechtfertigung für den Bombenhagel der vergangenen Tage und Wochen.
Das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.45 Uhr. Am 31. Januar, da hat der Deutsche Bundestag der Opfer des Holocausts gedacht. Rednerin war Anita Lasker-Wolfisch, eine der letzten Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. Zum ersten Mal aber saßen in dieser Gedenkstunde Abgeordnete der AfD. Und von denen blieben einige regungslos, wenn der Rest des Hauses der Rednerin applaudierte. Besonders in der Passage, in der sie die bereitwillige Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland 2015 lobte. Diese Haltung hatte heute ein Nachspiel im Bundestag. Die Grünen hatten eine Aktuelle Stunde zum Thema beantragt. Christina Nagel war dabei und hat zugehört.
Es war eine Aktuelle Stunde, die offenbar dringend nötig war. Sie traf den Nerv vieler Abgeordneter, die klarmachten, dass sie die wiederkehrenden Provokationen, die Tabubrüche ihrer AfD-Kollegen in den Debatten nicht länger einfach so hinnehmen wollen. So wie der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz.
Sie benutzen fast täglich Nazi-Vokabular. Sie plakatieren im Wahlkampf NPD-Parolen. Sie versuchen, unsere Gesellschaft zu spalten und zu entsolidarisieren. Und das sind keine Missverständnisse.
Sondern das seien gezielte Angriffe auf die Demokratie und die so wichtige Kultur der Erinnerung an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Dass einzelne AfD-Abgeordnete einer Holocaust-Überlebenden den Applaus verweigerten, sei eine Schande, empörte sich von Notz unter dem Applaus vieler Abgeordneter.
Stattdessen faseln sie vom Schuldkult, von einer Erinnerungsdiktatur, von einem Denkmal der Schande.
Dass sich die AfD begeistern könne, weil sie das Wort entartet in einer Rede untergebracht habe, dafür fehlt auch dem liberalen Stefan Ruppert jedes Verständnis.
Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, wie Sie nachts am Computer sitzen, Mails über Frau Merkel schreiben in Begriffen, die meine bürgerliche Erziehung mir verbietet, überhaupt in den Mund zu nehmen. Es fällt mir schwer, wie Sie sich daran ergötzen, Formulierungen zu finden, die andere diskreditieren.
Noch, so Ruppert, hätten die Fraktionen keinen abschließenden Weg gefunden, um mit den menschenverachtenden Äußerungen umzugehen. Antisemitismus und Geschichtsklitterung, betonte Marian Wendt von der CDU, werde man jedenfalls nicht dulden. Die AfD reagierte, sprach von Hetze gegen die AfD, von einem Schmierentheater. Es könne schließlich mal passieren, dass der ein oder andere in der Hitze des Gefechts übersteuere. Deutschland, betonte der AfD-Politiker Mark Jongen am Ende seiner Rede, brauche eine würdige Erinnerung an die fürchterlichen Gräueltaten der Nazis.
Aber die kann nicht gleichbedeutend sein mit der Kultivierung eines Schuldkomplexes, der das Land wehrlos macht.
Sein letzter Satz, in dem von Überrollung und Vergewaltigung die Rede ist, geht in der allgemeinen Empörung unter. Der stellvertretende Parlamentspräsident Wolfgang Kubicki muss wieder einmal zur Ordnung rufen. Am Ende der hitzigen Debatte steht eines fest. Es wird nicht bei dieser einen Aktuellen Stunde bleiben. Die politische Auseinandersetzung mit der AfD hat gerade erst begonnen.
Mütter und Väter haben nach der Geburt ihres Kindes einen Rechtsanspruch auf Elterngeld. Das wird in der Regel für ein Jahr gezahlt und dafür kann einer von beiden oder beide abwechseln sich in diesem Zeitraum um den Nachwuchs kümmern. Vor 2 Jahren dann wurde das Elterngeld Plus eingeführt. Das bedeutet, das normale Elterngeld kann auf 24 Monate gestreckt werden. Viele Paare sind mit dieser Regelung offenbar zufrieden. Familienministerin Barley stellte heute im Bundestag die Bilanz vor.
Dieses Angebot kommt auch an. Seit seiner Einführung hat sich die Inanspruchnahme verdoppelt. Im dritten Quartal 2017 haben sich fast 290.000 Eltern für dieses Elterngeld Plus entschieden. Das sind fast 30% aller Eltern, die Elterngeld beziehen,
sagt Katharina Barley und verweist darauf, dass die Bundesregierung mit dieser Leistung Eltern nicht nur mehr Partnerschaftlichkeit in der Erziehung und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht, sondern auch die wirtschaftliche Stabilität in Deutschland fördert, weil dank Elterngeld Plus Väter und Mütter stärker Teilzeit arbeiten können. Das sehen grundsätzlich auch weite Teile der Opposition so, nur dass davon nach Meinung der Linken die Falschen profitieren. Denn Geringverdiener nehmen das Elterngeld Plus laut Bericht kaum in Anspruch.
Weil ihre Familienpolitik eine reine Besserverdienerpolitik ist. Und das ist keine Familienpolitik für alle,
sagt Linken-Familienpolitikerin Sabine Zimmermann. Auch Katja Suding von der FDP sieht bei den familienpolitischen Leistungen noch viel Luft nach oben. Tatsächlich ist der Anteil der Elterngeld Plus-Bezieher im Verhältnis zu denen, die darauf Anspruch hätten, relativ gering. Im Bericht, so Suding, hätte die Bundesregierung also besser danach gefragt, warum die Leistung für einen Großteil der Eltern nicht interessant ist.
Über die Jahrzehnte kamen zahllose familienpolitische Maßnahmen dazu. Und aktuell sind es über 150, die sich in ihren Zielen zum Teil erheblich widersprechen und damit gegenseitig blockieren.
Martin Reichert von der AfD wirft der Bundesregierung gar eine komplett planlose Familienpolitik vor. Er findet, es werde zu wenig in Familien investiert und dadurch würden auch zu wenige Deutsche Kinder bekommen.
Deutschland ist bedroht von einer demografischen Katastrophe und gegen die muss diese Regierung endlich vorgehen.
Aussagen, über die sich viele im Plenum ärgern. Die grüne Fraktionsvize Katja Dörner kontert sie so.
Wir haben hier 8 Minuten Gebrülle und Gemotze von der AfD gehört und keinen einzigen Vorschlag nach vorne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, damit müssen wir uns hier überhaupt nicht aufhalten, weil es tatsächlich der Fall ist, dass die Politik noch Hausaufgaben hat.
Nach Meinung der Grünen gehört zu diesen Hausaufgaben zum Beispiel die von der SPD geforderte Familienarbeitszeit und ein flexibleres Elterngeld Plus, das unkomplizierter und länger bezogen werden kann. Für die CDU-Familienpolitikerin Nadine Schön haben Union und SPD diese Hausaufgaben bereits im Koalitionsvertrag erledigt. Von der Kindergelderhöhung über den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder bis hin zum wiederholt vereinbarten Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Schön spricht vom größten familienpolitischen Paket, das es in Deutschland je gegeben habe, und schiebt noch eine Mahnung hinterher.
Wollen wir diese große Entlastung für Familien in den nächsten 4 Jahren ermöglichen oder wollen wir das nicht? Im Sinne unserer Familien kann ich nur sagen, alle, die hier mitentscheiden, haben eine große Verantwortung.
Ob Union und SPD ihre Pläne aus dem Koalitionsvertrag umsetzen können, entscheidet am Montag zunächst der CDU-Parteitag. Bis Anfang März geben die SPD-Mitglieder ihre Stimme ab.
Das Elterngeld Plus kommt bei den Familien gut an. Informationen von Julia Barth. Sprudelnde Steuereinnahmen und Sozialbeiträge füllen die Staatskasse. Das vergangene Jahr hatte das größte Plus seit der Wiedervereinigung zu verzeichnen. Das hat das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt. Und der deutsche Fiskus profitiert vom Konjunkturboom mit einem Rekordüberschuss. So kann die Große Koalition mit Milliarden in den Staatskassen an den Start gehen. Ein Ausblick von David Zions.
So viel Überschuss gab's noch nie. Knapp 37 Milliarden Euro. So viel Geld hat der Staat im letzten Jahr mehr eingenommen, als er ausgegeben hat. Hauptgrund: die boomende Wirtschaft. Viele Menschen haben Jobs. Sie zahlen Steuern, das bringt Geld in die Staatskassen. Und noch ein weiterer Faktor hilft dem Staatshaushalt, erklärt Christina van de Werden vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Vor allem aber darf man nicht vergessen, dass die Zinsbelastungen natürlich insbesondere für den Bundeshaushalt derzeit aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus unglaublich niedrig sind. Das ist eine Geschichte, die wird sich auf Dauer nicht so fortsetzen.
Auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft warnt. Sollten die GroKo-Parteien alle Pläne aus dem neuen Koalitionsvertrag umsetzen, gibt's in einigen Jahren wieder neue Schulden. Andere Ökonomen finden, Investitionen sollten Vorfahrt haben. Der Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor Jörg Südekum fordert, gerade für die Digitalisierung sollte der Staat noch mehr Geld ausgeben als im Koalitionsvertrag geplant. Von den Überschüssen profitieren gerade nicht alle Teile des Staates im gleichen Maße. Insbesondere die Finanzen von Ländern, Gemeinden und Sozialkassen boomen. Der Bund hat nur einen vergleichsweise mageren Überschuss von gut 1 Milliarde Euro. Grund, er musste im vergangenen Jahr im großen Stil Steuern rückzahlen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die Brennelementesteuer für verfassungswidrig. Über 7 Milliarden Euro musste der Bund an die Energiekonzerne zurückzahlen. Im Umkehrschluss heißt das, ohne diese Rückzahlungen wäre der Überschuss noch deutlich höher.
Der Autokonzern Volkswagen gewährt heute einen ersten Einblick in seine Bilanz für 2017. Ein Jahr, in dem VW mehr Autos verkauft hat als jemals zuvor. Hilke Jansen.
Der Volkswagen-Konzern hat im vergangenen Jahr mit seinen Autos und Lastwagen unterm Strich 11,4 Milliarden Euro verdient, also mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Zwar musste VW unter anderem für Umrüstungen im Zuge des Dieselskandals nochmal rund 3,2 Milliarden Euro auf den Tisch legen, das ist aber deutlich weniger als noch im Jahr davor. Damit ist der VW-Konzern, was den Gewinn angeht, wieder über dem Niveau von 2014. Das ist das Jahr vor Bekanntwerden der Abgasaffäre. Auch 2018 ist das düstere Dieselkapitel immer noch nicht abgeschlossen. Das Thema steht weiterhin auf der Liste der anstehenden Herausforderungen. Für dieses Jahr hat sich der VW-Konzern unter anderem vorgenommen, den aktuellen Rekord von gut 10,7 Millionen verkauften Autos erneut zu knacken. Außerdem soll der Umsatz höher ausfallen und die Rendite, also der Gewinn pro Fahrzeug, noch mal leicht gesteigert werden.
Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang ist der deutschen Eishockeymannschaft die Sensation gelungen. Nicht nur gegen Norwegen, auch gegen Weltmeister Schweden und heute sogar gegen Kanada haben die Jungs gewonnen. Und Kanada ist Rekord-Olympiasieger. Frage an Alexander Bleik in Pyeongchang. Wie spannend war es denn?
Ja, es ist gar nicht mit Worten mehr zu beschreiben. Ich bin klitschnass geschwitzt, muss ich sagen, obwohl ich hier eine ganze Reihe von Gesprächen führe und ein bisschen weit weg bin, auch von der Eishockeyhalle. Aber es war wirklich ein absoluter Krimi. Es war ein sensationelles Spiel der deutschen Mannschaft in den ersten zwei Dritteln, wo sie die Kanadier wirklich düpiert haben, 4-1 führten. Und dann am Ende nach zwei Gegentoren war es noch eine Riesenzitterpartie. Also unter dem Strich, es ist der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeys.
Ja, würden Sie sagen, Sie haben verdient gewonnen?
Ich glaube schon, nach zwei Dritteln war die deutsche Mannschaft klar besser. Sie hatte sogar die Chance, nicht nur 4-1, sondern 5 oder 6-1 zu führen mit Latte- und Pfostentreffern. Am Ende waren die Kanadier nah dran am Ausgleich, aber die deutsche Mannschaft hat es wirklich über die gesamte Spieldauer am Ende verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen.
Nun sagen Sie mal, die Kanadier, die werden ja quasi mit den Kufen an den Füßen geboren. Wie konnte das passieren, dass die Deutschen, diese Außenseiter, das geschafft haben, diese Spitzenmannschaft zu bezwingen?
Na, man muss dazu natürlich sagen, dass die Kanadier nicht mit der besten Mannschaft hier sind. Die besten Profis spielen alle in der NHL, der nordamerikanischen Profiliga. Die hat ihren Betrieb, anders als bei den vergangenen Olympischen Spielen, nicht für Olympia eingestellt, sodass die Kanadier im Prinzip hier mit einer 1B-Mannschaft, 1C-Mannschaft angetreten sind. Normalerweise aber muss die eigentlich auch immer noch gut genug sein, die Deutschen zu schlagen, denen ja auch die besten Spieler gefehlt haben, weil die in der NHL sind. Aber bei Deutschland wiegt das nicht ganz so schwer, weil es da einfach nicht so viele herausragende Spieler gibt. Deswegen ist es trotz allem natürlich eine ganz große Sensation.
Als nächstes geht also gegen die russische Mannschaft. Geht das dann so weiter mit dem Siegen?
Ich habe schon gesagt gegen die Schweden, dass die Deutschen keine Chance haben und ich wurde eines Besseren belehrt. Ich habe gesagt, gegen Kanada haben sie erst recht keine Chancen, wurde eines Besseren belehrt. Ich traue mir jetzt kein Urteil zu. Normalerweise sind die Russen haushoch überlegen. Die haben hier bei diesem Turnier das mit Abstand beste Eishockey gezeigt und die sind besonders heiß. Die haben seit 26 Jahren keinen Olympiasieg mehr in ihrer Nationalsportart Nummer 1 geschafft. Also die werden sich sehr, sehr gut vorbereiten und die werden die Deutschen sicherlich nicht unterschätzen.
Außenseiter Deutschland bezwingt Kanada im Eishockey mit 4-3. Damit ist die Silbermedaille bereits sicher. Gegner im Finale sind dann die Russen. Soweit Alexander Bleik in Pyeongchang. Auch die deutschen Biathleten können sich zum Abschluss noch über eine Medaille in der Staffel freuen. Eigentlich hatten sie Gold im Fokus, sind aber auch mit Bronze zufrieden. Mara Tillmann.
Einen sehr versöhnlichen Olympia-Abschluss gab es bereits für Deutschlands Biathleten. Bronze im Staffelrennen der Männer. Aber vor dem letzten Schießen wäre sogar noch mehr drin gewesen.
Was ist mit Simon Schemp? Svensson muss in die Strafrunde. Es kann noch um Gold gehen. Siegfried Marseille, der französische Trainer der Norweger, verzieht das Gesicht, als hätte ihm jemand Nagel in den Fuß gehauen. Wenn der Schemp jetzt abräumt, dann gibt es hier die Schlacht um Silber auf der Schlussrunde.
Sie haben es also wieder gemacht, wieder spannend gemacht. Denn es hätte auch die Holzmedaille werden können. Glücklich und erleichtert deshalb nach zwei olympischen Wochen Schlussläufer Simon Schemp.
Die Bilanz ist wirklich großartig von uns Biathleten hier und das haben wir uns eigentlich nicht oder hätten wir nicht erwartet, dass es wirklich so gut läuft und heute haben wir mal die Zeit zusammenzusitzen, auch mal ins deutsche Haus zu gehen. und auch mal ein bisschen was zu trinken bzw. zu feiern.
Feiern können Deutschlands Biathleten insgesamt 7 Medaillen in Südkorea. Eisschnellläufer Nico Ihle hat die erste Olympiamedaille für die deutschen Männer seit 16 Jahren dagegen verpasst. Er wurde Achter über 1000 Meter. Ohne Medaillenchance auch die Eiskunstläuferin Nicole Schott als 18. Gold holte die erst 15-jährige Alina Sagitova für die Olympischen Athleten Russlands. Für Schlagzeilen sorgte Russland aber auch mit einem weiteren möglichen Dopingfall. Die A-Probe einer Bobpilotin war positiv. Die Öffnung der B-Probe steht noch aus.
Und das war das Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Ich sage Tschüss für heute. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.